Ja, liebe Gäste, liebe Gemeinde, ich freue mich, dass ich eingeladen wurde, so eine halbe Stunde ungefähr, kann man zwischendrin ein bisschen schlafen, dann wieder wach werden, eine Predigt halte. Was ist denn eine Predigt? Das kommt aus dem Lateinischen von prädicare, heißt einfach prä, vor. Dietzere sagen, ich sag da mal etwas vor. Du musst es nicht nachsagen. Aber wenn du ein Luxusmensch bist mit Vernunft, dein vernehmendes Vermögen, die zwei Ohren und das Ohr des Geistes öffnest, kannst du dir den Luxus gönnen, einmal hinzuhören. Und wenn du sagst, ne, das lasse ich durchrauschen, auch gut. Denn das Ziel jeder Predigt besteht darin, wie werde ich im Kraftfeld des Geistes, im Klangfeld unserer Lieder, ein bisschen mehr ein freier Mann und eine freie Frau. Christen haben ja Werte zur Freiheit befreit. Also sage ich mal ein bisschen etwas vor. Da ich aber nicht so wichtig bin, nehme ich lieber einen neutestamentlichen Text, nämlich ein paar Verse aus dem Brief an die Galater, die kleinen asiatischen Kelten, denen Paulus aus Tarsus einiges schreibt und ins Deutsche übersetzt auch uns mitteilt. Wir lesen zusammen ein bisschen Bibel. Und da wir Zeit haben, schön langsam. Und da es sich um eine Übersetzung handelt, bleibe ich ab und zu ein bisschen stehen und greife zurück auf den griechischen oder hebräischen Urtext. Das muss man alles gar nicht lernen. Dafür hat man ja sein Personal. In dem Fall mich. So lese ich euch ein bisschen Vers für Vers aus diesem Brief an die Galater vor. Ich hatte das Glück, 7 Jahre in Galatien zu leben, in der heutigen Türkei. Da macht man viele Funde von diesen kleinen asiatischen Kelten, Trokmer, Tolistobogier, Tektosagen. Die sprachen bis ins 4. Jahrhundert einen Dialekt, so ungefähr wie die Leute, ihr wohnt dort in der Gegend um Trier herum, die Treverer, das waren keltische Stämme, auch die Ubier, die Köln gegründet haben. Man versteht sich also zwischen den Iren, den Franzosen, den Galliern und den Kelten und den Galatern. Die meisten, die so etwas sommersprossig sind, rothaarig, die haben Keltengene in sich. Da docken wir also an. Ich bin auch so ein Halbkelte. Aber mein roter Bart ist schon etwas grau geworden und abrasiert. Nun aber zum Text. Ihr, die ihr euch dem Gesetz unterstellen wollt, wisst ihr denn nicht, was im Gesetz steht? Eine kühne Übersetzung. Nomos heißt griechisch. Und schon rattert alles an, was du gelernt hast an Gesetzlichkeit. Was du alles sollst, je zwanghafter, umso frömmer, das macht aber nicht viel Sinn anscheinend. Das Gesetz, Nomos, ist die Übersetzung aus der alten hebräischen Bibel, den 5 Büchern Mose, und bedeutet ursprünglich die Tora des Mose, die Weisung zum Leben, die Gott im Sinai gegeben hat. Wie kommst du, Exodus, heraus aus dem Buch von Ägypten, Mizraim, der Entfremdung, der Ausbeutung, wo du für fremde Herren Totenhäuser errichtest, Vorräte sammelst für eine utopische Zukunft? Jetzt wollt ihr die ganzen Kaschrut-Regeln, die Reinheitsgebote, 611 plus 2, auf euch nehmen und das Fruchtbarkeitsritual auf eure Kinder anwenden. Ja, im Herbst und im Frühling werden Bäume beschnitten. Beschneidung ist ein Fruchtbarkeitsritual. Wollt ihr euch das alles antun, ihr Kelten? Richtig Hebräisch lernen und judaisieren? Lasst doch die Tora des Mose denen weiterhin gültig sein, die in dieser Tradition stehen und so ihren Weg zu Gott, dem Ewigen, unterwegs sind. Ich biete euch doch an, euch an die Tora Jesu zu halten, das Wort Gottes für die Völker, seine Deutung, seine Auslegung der Sinai-Tora, die Tora des Mose im Kraftfeld des Heiligen Geistes verstehen. Glaubt doch, hofft das, liebt doch, was ihr schon versteht von Gott und seinem heiligen Namen, ohne die ganzen heiligen Schriften der Juden auch noch drauf zu haben. Bei euch wird es Luxusmenschen geben, die können das auch noch. Aber ihr als einfache Galater, übernehmt euch nicht. Die Galater machten nie einen Staat. Sie vergesellschaften sich. Manche waren tätowiert, manche machten so Punkfrisuren mit Kalkwasser, damit sie ganz wild aussahen. Wer waren die Kelten? Wer ist denn der Kelte, der Galater in dir? Das ist der Adressat für diesen Text. Ihr merkt, wir kommen langsam voran. Entschleunigung ist angesagt. An Sonntagen hat man Zeit. Welcher Luxus! In der Bibel zu lesen, sodass der Sinn des Textes sich entbirgt in Sprache und Wort. Also ihr, die ihr dauernd etwas studieren wollt, ohne euch im Grunde dann danach zu richten, bleibt mal entspannt. Was steht denn in der Tora des Mose? Ich zitiere. In der Schrift, in den fünf Büchern Mose wird gesagt, dass Abraham zwei Söhne hatte, Abraham, der Vater vieler Völker. Den einen von der Sklavin, den anderen von der Freien. Ja, was ist denn das für eine Geschichte? Der Abraham hatte zwei Frauen. Der Sohn der Sklavin wurde auf natürlichem Weg geboren, der Sohn der Freien aufgrund einer Verheißung. Darin liegt ein tieferer Sinn. Diese Frauen bedeuten zwei Testamente. Ach, es gibt zwei Testamente. Und Abraham ist die Wurzel für Leute aus dem Ersten Testament und aus dem Neuen Testament. Das hat einen langen heilsgeschichtlichen Vorlauf. Da geht es nicht um Promiskuität und viel Weiberei, nein. Erzählt der Sinn anhand von erlebter, erlittener Biografie. Schauen wir uns einmal an, von welchen Testamenten da die Rede ist. Kommt aus lateinischen Testes, bedeutet die Hoden. Das letzte Zeugnis des Abraham, dem Vater des Glaubens. Nun zum Detail. Denn wie wir nachher sehen werden, hat das ja vielleicht auch mit uns zu tun. Das eine Testament stammt vom Berg Sinai. Ach, der Sinai. 120 plus 10, das Mondland, ein wüstenreiches Gebiet. Da ziehst du durch, noch heute, wenn von Ägypten kommen, durchs Wadi Faran, durchs Pharaonenwadi, kommst du an den Harkarkom, heißt Safranberg heute. Wir werden nächstes Jahr dahin fahren, wer mitfahren möchte. Ich habe da als Archäologe gearbeitet mit dem Professor Anati. ist der einzige Berg, wo oben eine Höhle ist. Die Höhle des Elia, die Höhle des Mose. Du findest oben das Hochsicherheitstrakt des israelischen Militärs heutzutage. Wir bekommen Erlaubnis, am Schabbat dürfen wir hin, Freitagnachmittag bis Samstagabend. Dort oben findest du die Höhle, sein Doppelgipfel. Ich habe dort einmal übernachtet. Wenn es da ein Gewitter gibt und Blitz und Donner, das ist ein Doppelgipfel, da fährt dir noch heute ein Schauer über den Rücken entlang. Findest du noch die Fundamente der ersten Stiftshütte mit dem Allerheiligsten und Felsgravuren, Jahrtausende alt? Als wir die Felsgravur fanden, die schaut aus, wie noch heute die Tora überliefert wird, so doppelt wie zwei Hörner, mit 10 leeren Tafeln. Denn die Weisung zum Leben wird gegeben in Charut oder in Cherut. In steinerne Tafeln oder in Charut kann man auch transkribieren. Das heißt, sind der Freiheit des Menschen anvertraut. Das zeige ich euch. Die Ältesten, der einzige Fund aus dieser Zeit. Und sehr viele andere schöne Dinge. Es ist nicht ganz gemütlich. Wir werden dort in Zelten übernachten. Und dieser Berg bei der Ausgrabung fanden wir 12 Meter hohe Aschenschichten. Der Berg hat jahrhundertelang gebrannt, Kultfeuer, siehst du, bis nach Amman, nach Jordanien, am Rande des Sinai. Man findet etwas archäologisch, geschichtlich. All das soll uns helfen, in die Beziehung zu dem Ewigen, zu dem Heiligen, zu dem Gott des Bundes zu kommen. Israel kennt den Eigennamen Gottes, das Tetragramm Jota, He, Waf, He. Wenn man das spricht zur Zeit Jesu, wurde der Eigenname Gottes am Yom Kippur, am Tag der Versöhnung, noch 3-mal vom hohen Priester laut ausgerufen. Da wurde es ganz still am Tempelplatz in Jerusalem. Im Vorhof der Erbpriester, der jüdischen Männer, der jüdischen Frauen und im Vorhof, wo die Völker kamen, in das Kraftfeld der Gegenwart Gottes, steht heute die Al-Aqsa-Moschee. Der Eigenname Gottes ist international verständlich. Wenn den alle ausrufen, findet Entfeindung statt. Verstehen sich die Menschen neu, menschheitlich miteinander. Da wir so eine kleine Bibelschule hier sind, kann ich ja den Namen Gottes mal im Original aussprechen, nicht nur in der Kultsprache Adonai oder deutsch übersetzt Herr, griechisch Kyrios. Der Eigenname Gottes in der alten hebräischen Sprache lautet Yahweh, einatmen, ausatmen. Der Geist des Lebens, der Geist des Atems wird angerufen. Die Ehre Gottes ist der lebendige Mensch. Vom Anfang bis zum Ende sei gepriesen, gelobt der Name. Das nennt man dann Hillel, heißt er. Loben, Hillel, Yahweh, Deutsch, Halleluja. Halleluja, das geht doch. Gepriesen sei der Eigenname Gottes. Also dort oben im Sinai, der Ort der Selbstoffenbarung des Ewigen in Ethik und Gottesbeziehung. Die ersten 3 Gebote, die Weisungen zum Leben, beziehen sich auf Gottesverehrung. Der Rest ist Ethik. Wie verhalten sich freie Leute in Freiheit zu anderen? Gott hat diesen Bund niemals gekündigt. Ist noch heute gültig. Das Erste Testament für die, die in diesem Gottesbund leben. Ihr habt das schöne Bilder, sehe ich gerade. Die Klagemauer, die Umfassungsmauer des ersten Tempels. Alles zerstört durch babylonische und römische Gewalt. ein Ort aber bis heute, den Ewigen anzurufen. Ja, ihr habt ja schon recht, ich sollte etwas voranmachen. Also dort oben am Gottesberg, oh, meine Zettelwirtschaft. Aber ich weiß schon, wo es steht. Ist so. Zwei Testamente. Also das war ein bisschen vom ersten Testament, von der Tora des Moses. Die erste Frau des Mose war eine Sklavin, eine Hörende. Der Sklave ist jemand, der hört auf seinen Herrn. Der Name Hagar, das steht für den Berg Sinai. Und ihr in der Arabia, das ist der heutige Sinai. Und ihr entspricht das gegenwärtige Jerusalem. Welch unkonventionelle Bibelauslegung. Paulus ist überzeugt, seine jüdischen Zeitgenossen halten weiter fest am ersten Testament, am Gottesbund im Sinai. Wir denken normalerweise, ach, das sind doch lauter Nachkommen von Abraham und Sarah. Nein, nein, der Paulus sagt, denk doch einmal um. Das sind die Leute, die sich an die Sinai-Tora halten. Noch heute ein wichtiger Name im Islam, Abdullah, Abbot von Allah. Oder Maria sagt zu den Dienern, auf denen die zu hören haben, macht, was er euch sagt. Zu den Frommen sagt er, hört doch einmal weiterhin auf die 10 Gebote vom Sinai, auf den Gottesbund. Bis heute wird das gemacht, in der Synagoge an der Klagemauer. Ja, und wer ist denn der Nachkomme von Abraham und Sarah? Sarah, die Leere, die Freie. Das gibt nun eine spannende Wendung in dem Text. Das ist Hagar. Hagar ist die Bezeichnung für den Berg Sinai in der Arabia. Und ihr entspricht das jetzige Jerusalem, die heutigen Juden, das mit seinen Kindern in diesem Bund des Ich höre darauf in Knechtschaft lebt. Das himmlische Jerusalem aber ist frei. Und dieses Jerusalem ist unsere Mutter. Denn es steht in der Schrift, freue dich, Sarah, Unfruchtbare, die du nicht geboren hast, brich in Jubel aus und jauchze, die du nie in Wehen lagst, denn viele Kinder hat die Einsame, mehr als die Vermählte, Jesaja 54. Ihr, meine Lieben, seid Kinder der Verheißung wie Isaak. Das heißt, das Leben ist eine Freude. Isaak, der Nachkomme von Abraham und Sarah. Ihr seid, schreibt ihr diesen wilden Barbaren in Kleinasien, ihr seid in Gottes Namen Kinder der Verheißung. Ihr kommt in den Bund, in den erneuerten Bund, in das zweite Testament nach der Tora Jesu Christi. Könnt ihr im Geist der Freiheit leben? Na, innehalten. Steht das wirklich da? Diese Heidenvölker, diese Galater, Sachsen, Schwaben, was weiß ich, wenn es alles gibt, Niederrheiner, Kongo-Leute, die kommen in den Bund des Zweiten Testamentes, des Neuen Testamentes. Ihr seid Nachkommen des Abraham und der Sarah. Na, da gibt es keinen Rassismus, keinen genetischen Automatismus. Viele sind berufen, Poloi, alle in Israel haben die Deutung gehört, die Natur ist Gottes Schöpfung. Viele haben das gehört, 10-mal deutet Gott die Natur, weil mehr Yahweh und Gott sprach. Viele sind berufen. Wenige sind auserwählt aus diesen Berufenen Israel, jüdische Männer und Frauen, nimmt Jesus einige heraus, macht eine neue Tora, einen neuen Gottesbund in Gottes Namen auf und sagt, könnt ihr alle eintreten, auch Eunuchen aus Äthiopien. Sensationell. Es gibt ein neues Testament, einen zweiten Gottesbund, nicht in Konkurrenz zu Israel. Jesus gibt auch den Völkern in Gottes Namen eine Chance, mit dem Ewigen, gepriesen sei sein Name, in eine unmittelbare Gnadenbeziehung zu kommen. Da braucht man ein bisschen Zeit, den Text, das Zeugnis auf sich wirken zu lassen. Viele, ganz Israel ist berufen, hat gehört, wer Gott ist. Und einige werden herausgenommen, 3 Jahre Yeshiva Jesu, Lern- und Lebensgemeinschaft, bringt den Namen Gottes zu den Völkern. Im Namen Jesu Christi stiftet Gott einen offenen, menschheitlichen Bund. Wie sensationell. Das Evangelium ist für alle da. Für alle Völker, Stämme, Sprachen und Nationen. Christen und Christinnen bilden eine internationale Gemeinschaft vor Ort. Wer ist ein Christ? Wer ist eine Christin? Zur Zeit Jesu gab es 4 im Judentum anerkannte Tora-Auslegungsschulen. Wie kann ich die 5 Bücher Mose verstehen? Was sagen die Propheten? Da gab es ein Liederbuch, das nennen wir die Psalmen. Zur Zeit Jesu gab es 4 Bibelauslegungsschulen. Die will ich kurz erwähnen, damit man versteht, wie alternativ und doch ganz in der Tradition Israels stehen, Jesus der Christus ist. Zunächst gab es die Reinen, die wollen alles ganz richtig und ordentlich machen, sehr lobesam. Die Parusha, die Pharisäer. Die wussten sehr viel von Gnade und irgendwann kam dann doch der Zeigefinger. Ein heißer Mix von Gnade und Moral. Einer hatte eine Top-Ausbildung bei Gamaliel, Bechimal, derselben Bibelschule wie Stephanus, der sich dann der Bibelauslegung Jesu anschloss, Shaul aus Tarsus, Paulus. Paulus wechselt das Verständnis, das Bibelauslegungsverständnis und schließt sich dem Bibelverständnis Jesu Christi an, sagt er, nein, ich habe die Tora, die Weisung Gottes durch Jesus Christus verstanden. Ich werde sein Apostel, sein Gesandter. Ich ziehe durch den Orient. Also eine Bibelauslegung, wenn alles schief läuft, das sind so die Zwanghaften damals. Sind ganz fromm, aber haben da manchmal so eine Schlagseite. So war das früher. Ah, heute. Die zweite Auslegung der Tora, das waren die Sadduzäer. Die waren meistens politisch total beschäftigt. Keine Zeit zum Beten, mein Gott. Engel, Auferstehung sind doch Nebenthemen. Wir müssen die Welt verbessern. Nikodemus, ja, Sadduzäer, Pharisäer. Der Sauerteig der Sadduzäer war damals schon ein gefährlicher Treibsatz. Zum Verwechseln ähnlich mit dem Sauerteigreich Gottes. Aber immerhin, man muss sich engagieren. Man hat keine Zeit für Torastudium wie die Pharisäer. Beten, nein, Luxus, wir haben Arbeit. In Gesellschaft, in Kirche, Robotje, Auferstehung, nein, nein, wir kümmern uns um die Welt hier. Was nachher ist, weiß man eh nicht. Gott schafft viele Welten, ja, erstmal diese hier. Merkt ihr, das sind Mentalitäten. Die sind immer ein bisschen schizo. Man kümmert sich das und der Rest hat man eh keine Ahnung. Locker bleiben. Auch die gibt's im Kirchenvorstand. Die dritte große Torah-Auslegungsschule zur Zeit Jesu nennt man Zeloten. Einer kriegt die Kurve in die Bibelschule Jesu, Simon Zelotes. Ganz eifrig. Ein guter Protestant ist der, der regelmäßig sehr viel Schaum vor dem Mund hat. Boah. Immer protestieren. Der Dauerprotest. Na, auch diese Leute, wie großzügig ist Jesus, haben eine Chance. Bleib mal locker. Das meiste in der Welt geht unter, auch ohne deinen Fanatismus. Immerhin, Simon Zelotes, eine Säule des Christentums. Sei großzügig zu den Hysterikern. Auch sie haben eine Chance im Reiche Gottes. Die vierte Bibelschule waren die Apokalyptiker. Ach, die Welt geht unter und mir ist auch schon schlecht. Schwarz und weiß, Apokalypse now. Ach, dann bin ich wieder ganz aufgeregt, dann gebe ich wieder auf. Naja, ein bisschen manisch-depressiv hat ja was. Ganz aufgeregt, die Welt retten. Und das klappt wahrscheinlich doch nicht. Die Apokalyptiker. Jesus hat Kontakte zu all den Milieus. Nach Qumran zu den Aufständigen, zahlst du in die aufständigen Kasse. Ist nicht mein Thema. Gib den Cäsaren, was des Cäsaren ist. Kümmere du dich um deine Gottesbeziehung. Wie gelassen. Und doch manchen Streit einfach auch nicht auslassend. Zur Nächstenliebe gehört auch Feindesliebe. Nee, das sehe ich anders. Jesus legt, in ihm ist der Messias, so der Glaube der Seinen, inkarniert, Fleisch geworden. Das ewige Wort Gottes im Menschenwort. Er handelt aus Vollmacht, Exousia, aus seinem Wesen heraus. Das Wesen Jesu Christi ist die Anwesenheit Gottes in ihm. Boah. Wie legt denn der die Bibel aus? Die Bibel, so die hebräische Tradition, ist der Spiegel der ganzen Welt im Wort. Was hat denn der für ein Verständnis von Welt in Gottes Namen? Sensationell. Er legt die Bibel messianisch, christuszentriert aus. Nach einer Ethik, der Logik, die zur Freiheit befreit, die erlöst ist und Schluss macht mit dämonischen Gottesbildern. Es gibt nur einen Gott, nicht den lieben Gott und den fürchte Gott. Ja, wer ist denn Gott? Er ist der Meister. Jesus predigt, lebt das Reich Gottes, das er selbst ist, als Messias. Das hebräische Wort für griechisch Christos, deutsch Christus. Stell dir einmal vor, vom Christ getauft sein, immer mehr zum Christ werden. Ich lese weiter. Ihr, meine Lieben, seid Kinder der Verheißung, wie Ishaak. Christus hat uns befreit, nun sind wir frei. Bleibt daher fest und lasst euch nicht von neuem Joch von Sklaverei, Unterdrückung, Knechtschaft auferlegen. Kannst du das glauben? Du musst dich nicht selbst erlösen aus dem Sumpf deiner Hysterie, Zwanghaftigkeit, manisch-depressiven Weltuntergangsstimmung rausziehen. Nein, das kriegst du als Gnadenangebot. Herrschaftswechsel. Zur Freiheit seid ihr befreit. Das ist das Interesse Gottes. Ihr seid erlöst, gerechtfertigt. Jenseits von Recht und Unrecht. Was für ein Herr, der uns mit dieser Botschaft dient. Jesus ist der Christus in Israel für die Völker. Welches Angebot für Glauben, Hoffen, Lieben, sich trauen. Als alles sehr kompliziert wurde in mancher Kirche, ist noch heute so, geht es um Fokussierung. Die Parole, die damals durch die deutschen Lande lief, hieß: tausend Zeremonien, Vorschriften, Gebote und Verbote, keiner verstand sie mehr auf die Botschaft des Evangeliums hin. Solus Christus, das ist doch einzig. Ich als Mensch lasse mir schenken eine optimale, zusätzliche, alles verwandelte Beziehung zu dem Christus. Nein, er hat das erste Wort. Hör doch einfach mal hin. Solus Christus. Lass einmal das auf dich wirken. Was macht er für ein Angebot in Gottes Namen? Sola gratia. Die Gnade bringt's. Nicht Askese. Sola gratia. Ein einzigartiges Angebot von Umsonstigkeit, Wohlwollen, Gottes vergebende Kraft. Wer damals halbwegs bei Sinnen war, sagte ja, darauf setze ich, daran will ich wohl glauben. Sola fide. Ja, wo steht denn das? Wo steht denn das? Ja, sola scriptura. Das ist der Text dazu. Und gibt's noch eine fünfte Einzigartigkeit? Sola experientia, Fazit Theologum. Allein die geistliche Erfahrung macht jemand gotteskundig. Sie wollen wir uns im Kraftfeld des Geistes wohl schenken lassen und feiern mit Brot und Wein und Gottes Wort. Amen.